Moin, moin.
Ich bin nicht streng, ich bin strukturiert.
Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Ja, herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts Der Schmerzcode. Der Podcast, der das Mysterium Schmerz einfach und praktisch entschlüsselt. Ihr merkt schon, wir haben hier richtig gute Laune.
Ja.
Haben uns heute endlich bei diesem sonnigen Wetter zum Brunchen bei mir zu Hause getroffen.
Es ist wunderbar.
Oder?
Ja.
Jan-Peer, schön, dass du da bist.
Ja, Marco, schön, dass wir uns wieder hier zusammenfinden bei dir zu Hause.
Ja, das finde ich auch.
Und danke für das tolle, die tolle Einstimmung in diese Aufnahme.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Sonne kommt, wenn du das Haus betrittst, aber die Sonne war vorher schon da, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist.
Was soll ich jetzt machen?
Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich würde da auch gleich mit einsteigen. Was hältst du davon?
Wir haben das Feedback bekommen, wir sollen nicht so viel sammeln, wir sollen loslegen.
Genau, ist klar. Also, wir haben heute das Thema Migräne. Das ist keine seltene Erkrankung. Migräne ist eines der häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit. Hat über 1 Milliarde Betroffene weltweit. Ist auf der Top 10 Ursache für Behinderung der WHO. Und Frauen sind leider dann auch 3-mal so häufig betroffen davon. Ich habe auch im Zuge der Literaturrecherche nochmal ein paar bekannte Persönlichkeiten rausgesucht. Königin Elisabeth II. Hatte zum Beispiel Migräne. Marie Curie und Wilhelm Busch litten auch leider unter Migräne. Also es ist ein Thema, was in der Vergangenheit, in der Gegenwart und sicherlich auch in der Zukunft uns weiter bewegen wird.
Mit viel Tücke eine Lücke in die Brücke.
Okay, schön. Dann Wilhelm Busch auch schon zitiert.
Das ist das zeugt aber von deiner großbürgerlichen Erziehung hier.
Ja, sehr schön.
Sehr
das,
schön, Marco.
Das erfreut mich. Ja, ich fand die Geschichten ja auch immer toll, wobei sie ja auch ganz schön brutal sind.
Weißt du, ja, das stimmt. Weißt du, was ich bei Migräne mir so, als du das Thema aufgebracht hast, ich habe mich ja viele Jahre nicht mit Migräne, eigentlich seit dem Studium nicht mehr beschäftigt. Auch im Zuge der Informationen zu dieser Podcast-Folge muss ich sagen, ich bin geplättet, was dann in den letzten 20 Jahren passiert ist.
Ja.
Also es ist natürlich klar, bei einer Erkrankung, die so viele Menschen betrifft, ist das, wollen wir sagen, Pharmafirmen sind ja auch gewinnorientiert und dass da viel Forschung stattfindet, aber dass dann auch wirklich viel rausgekommen ist und viele neue Möglichkeiten es gibt, finde ich ganz, ganz toll.
Ja, ist auch ein Riesenmarkt, ne?
Ist ein Riesenmarkt, aber es ist auch, man kann ja auch viel beforschen und es kommt dabei nichts rum, aber in diesem Fall ist es so ein bisschen anders.
Ja, aber ich bleib dabei, Migräne ist auch eins der spannendsten Themen im Bereich der Schmerztherapie. Was haben wir also getan?
Wir haben natürlich einen Experten an unserer Seite und freuen uns, dass Till bei uns ist. Till kennt ihr aus der Folge zu TENS und vielen Dank, dass du nochmal zu uns gekommen bist.
Ja, für eine erneute Einladung.
Ja, aber ich muss auch dazu sagen, er ist auch Kopfschmerzexperte.
Ja.
Ist auch zertifiziert von der DMKG.
Das
und,
ist was.
Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Da muss ich an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen für die DMKG. So ein bisschen der deutsche Ableger der internationalen Kopfschmerzgesellschaft, der International Headache Society ist.
IHS.
Wahrscheinlich bestreiten die das so, aber also so kann man es in etwa verstehen. Das heißt also, das, was international geforscht, publiziert wird als Leitlinie von der IHS, wird in Deutschland über die DMKG weiterverbreitet. Und die haben eine tolle Internetseite, da kann man sehr viele spannende Informationen zum Thema Kopfschmerz, ist jetzt nicht nur Migräne, sondern alle möglichen Kopfschmerzformen bekommen. Und die sind auch regelmäßig auf entsprechenden Kongressen vertreten. Also auf dem Deutschen Schmerzkongress haben sie auch immer einen Stand. Und wenn er denn stattfindet, dann Deutschen Kopfschmerzkongress natürlich.
Aber ich würde in diesem Zuge würde ich nochmal zwei Sachen ganz kurz erwähnen, bevor wir da richtig Deep Dive machen, wenn es um Migräne geht. Das ist erstens ist auch diese Fortbildung wieder von der Hamburger Ärztekammer zertifiziert für einen Fortbildungspunkt. Und zweitens, alle Literaturangaben werden wir in der Shownotes auch machen. Unter anderem natürlich dann auch die Internetseite von der DKMS, aber auch alle anderen.
DMKG. DKMS ist, glaube ich, die Deutsche Knochenmarkspendergesellschaft. Die hat aber nicht so viel.
Das war die mit den Stäbchen.
Das war die mit den Stäbchen.
Vielen Dank für die Korrektur.
Genau.
Aber die Homepage werde ich auch nochmal in den Shownotes mit verlinken.
Ja, auf jeden Fall. Till, jetzt bist du zertifizierter Kopfschmerzexperte. Das scheint ja, dass dieses Thema dir besonders am Herzen liegt. Warum ist denn das so?
Ja, also ich finde, also allein, weil es ein häufiges Thema ist, wie Winnie schon geführt hatte. Wenn man das mal so auf Deutschland runterbricht, es gibt eine Studie, die Professor Göbel aus Kiel mal veranstaltet hat. 94 war das, 5000 Befragte, davon haben ungefähr 4000 geantwortet und von denen haben knapp 30%, also 28,5% haben gesagt, wir haben gar keine Kopfschmerzen. 71% haben gesagt, wir haben attackenartige oder chronische Kopfschmerzen. Und von diesen 71% haben 38% gesagt, Migräne, 53% Spannungskopfschmerz und ungefähr 8% haben irgendeinen anderen Kopfschmerz. Also es ist häufig. Und wenn man jetzt, also ich spare jetzt die Details aus, aber wenn man die Ergebnisse von repräsentativen Daten zur Lebenszeitprävalenz von Kopfschmerzen in Deutschland auf die gesamte deutsche Bevölkerung hochrechnet, dann kommen wir in Deutschland auf ungefähr 54 Millionen Menschen, die anfallsweise auftretende oder chronische Kopfschmerzen haben. Und das sind auf Lebenszeit berechnet ungefähr 21 Millionen Menschen, die also in ihrem Leben an Kopfschmerzen vom Typ der Migräne leiden. Und die erdulden im Mittel 34 Tage im Jahr Migräne. Und wer einmal im Leben so eine Migräneattacke gehabt hat, der kann sich ausmalen, wie belastend das ist.
Es klingt ja auch, als ob das auch in deiner niedergelassenen Tätigkeit auch ein ganz häufiges Krankheitsbild ist, mit dem du zu tun hast?
Zunehmend häufig, weil man natürlich auch ein bisschen drüber sprechen muss, dass man da behandelt, dass man auch behandeln kann. Das ist eben auch einer der Gründe, weswegen ich mich für das Thema interessiere, weil man es eigentlich auch ganz gut behandeln kann. Also das heißt, vorausgesetzt, Dunkelziffer ist ja hoch, also viele PatientInnen mit Migräne gehen ja gar nicht erst zum Arzt, sondern machen das dann irgendwie, kaufen sich da irgendwas in der Apotheke oder ziehen sich zurück oder machen eben nichts Konsequentes, um das systematisch anzugehen. Und man kann aber, wenn man, es gibt eine gute Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Migräne, die regelmäßig aktualisiert wird. Letzte Aktualisierung ist von letztem Jahr. Und letztlich ist es so, dass wenn man daran arbeitet, vorbeugende Maßnahmen durchzuführen, dann kann man natürlich eine Chronifizierung und auch einen Progress der Erkrankung irgendwie mindern. Verhindern würde ich das jetzt nicht sagen, aber im Wesentlichen kann man den Leuten beibringen, wie sie sich mit der Krankheit in ihrem Leben, in ihrem Alltag ganz gut arrangieren. Und es ist ja noch immer so, dass MigränepatientInnen stigmatisiert werden gesellschaftlich. Ne? Also der Umgang ist ja so im Sinne von, jetzt stelle ich mal nicht so an, hast sehr bloß Kopfschmerzen, ist ein Hypochonder, Sensibelchen oder wenn du keinen Bock hast zu arbeiten oder dich irgendwie vor Pflichten drücken willst, dann hast du eben, ja, hast du eben Migräne. Ne?
Und die Ampere, hast du Migräne? Auch die gelben Urlaubstage müssen genommen werden.
Also nein, habe ich nicht. Ich bin da ganz unbeleckt.
Das ist aber eine Sache, die gab es schon früher, ne? Also es ist jetzt kein neues Phänomen oder sowas. Migräne hat es ja nun immer schon gegeben, seit altvorderen Zeiten. Erich Kästner hat in seinem Buch Pünktchen und Anton 1959 schrieb er so schön: Nach dem Mittagessen kriegte Frau Direktor Pogge Migräne. Das sind Kopfschmerzen, auch wenn man gar keine hat. Also oh. Das Klischee hat sich ja echt gehalten.
Naja.
Aber, und deswegen interessiere ich mich fürs Thema. Es gibt grundsätzlich gute Therapiekonzepte. Es gibt Therapiestrategien auch mit guter Evidenz. Das ist also jetzt nicht irgendein Hokuspokus, den wir da machen, sondern da gibt es wirklich, es wird aktiv beforscht und man kann da strukturiert arbeiten. Und es gibt Medikamente, die man einsetzen kann, sowohl für die Akuttherapie als auch für die Prophylaxe. Und es gibt aber eben auch Strategien ohne Medikamente.
Das erste Schlüsselwort.
Migräne.
Vielleicht bevor wir in die Therapie reinspringen, gucken wir mal, ich habe ja mal gelernt im Studium, ach, das ist so eine Entzündung und dann gehen die Gefäße im Gehirn auf und dann kriegt man Kopfschmerzen. Aber das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen. Kannst du einmal so ein Outline geben, was eigentlich so der Verständnisstand ist, was hinsichtlich Migräne eigentlich passiert?
Also die Pathophysiologie ist letztlich nicht abschließend geklärt und wenn man das jetzt detailliert aufschlüsseln wollen würde, würden wir hier wahrscheinlich Kongress zu veranstalten.
Ja, vielleicht kann ich ja sagen, da kann man ja mal Literatur für Leute, die wirklich tief einsteigen wollen, auch gerne verlinken.
Also es ist so, dass lange Zeit galt ja diese dieses Erklärungsmodell mit der neurogenen Entzündungsreaktion. Man ist da so ein ganz bisschen, also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, das ist nur genau das. Also es gibt neurophysiologische Untersuchungen, die halt belegen, dass bei Migräne-PatientInnen speziell also eine Übererregbarkeit des zentralen Nervensystems besteht. Und letztlich beruht ja Migräne auf einer komplexen Interaktion von zwischen dem trigeminovaskulären System, neurogenen Entzündungen, Veränderungen der Neurotransmitter und der Gefäßregulation. Und das, was eine zentrale Rolle spielt, sind Neuronen des Nervus trigeminus. Und die leiten nozizeptive Informationen übers Gehirn weiter und setzen damit vasoaktive Neuropeptide, also Substanz P und CGRP und Neurokinin A und sowas frei. Und damit lösen sie letztlich diese sterile Entzündungsreaktion aus. Das führt zu Vasodilatation, zu gesteigerter Gefäßpermeabilität, zu Plasmaextravasation und dann gibt es eben Schmerz und Sensibilisierung. Das wird dann verstärkt. Also ein bisschen plumper gesagt, Migränekopfschmerz ist ein viszeraler Schmerz, der ist diffus, schwer lokalisierbar, einseitig, beidseitig. Und wird eben oft von autonomen motorischen Reaktionen, also Übelkeit, Muskelverspannung, häufig geben die Patienten ja an, sie haben Nackenverspannungen, bevor die Migräne losgeht. Und das, was eine zentrale Rolle spielt, ist TGRP, also das Calcitonin Gene Related Peptide.
Das kommt nachher nochmal, ganz wichtig, merken.
Ja, nur 4 Buchstaben.
Und also das TGRP sensibilisiert trigeminovaskuläre Strukturen und aktiviert so proinflammatorische Mediatoren. Und das heißt, letztlich war das, da gehen wir ja auch nochmal drauf ein, CGRP-Antagonisten, die seit einigen Jahren im Einsatz sind, haben das Ganze nochmal, haben also die Therapie deutlich verbessern können.
Jetzt hast du beschrieben, dass da viele Systeme im Gehirn mit vielen Mediatoren zusammenspielen. Mal ganz doof gefragt, wie erkennst du denn so eine ganze klassische, typische Migräne? Also die Patienten spazieren in deine Praxis rein und berichten dann klassischerweise worüber?
Also die sagen ja, primär kommen sie ja erstmal und sagen Kopfschmerz. Teilweise haben sie das von der Migräne schon mal gehört. Manchmal sind aber auch Migräne, also werden da die Terminologien werden da zum Teil auch verwechselt, wobei das bei Migräne seltener ist. Bei Spannungskopfschmerz kommt da häufiger mal eine Verwechslung mit cervicogenem Kopfschmerz zustande, aber das ist ein anderes Thema. Also die International Headache Society, die IHS, die hat übrigens auch eine schöne Internetseite, wo man sich die Klassifikation angucken kann und die diagnostischen Kriterien aufgeführt sind. Wir unterscheiden zum einen zwischen einer Migräne mit und ohne Aura und zum anderen zwischen der episodischen und der chronischen Migräne. Grundsätzlich ist Migräne natürlich ein chronisches Krankheitsbild, aber aus terminologischen Unterscheidungsmerkmalen heraus muss man eben nochmal episodisch von chronisch trennen. Und es ist so, also die, wenn wir mal anfangen mit der episodischen Migräne, die diagnostischen Kriterien sind wiederkehrender Kopfschmerz in Attackenform zwischen 4 und 72 Stunden Dauer. Typisches Charakteristikum einseitige Lokalisation, gibt es aber auch beidseitig. Pulsierender Charakter, mittlere bis hohe Intensität, Verstärkung durch körperliche Aktivierung und Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen und oder Licht- und Lärmempfindlichkeit. Manche sind auch geruchsempfindlich. So, und wenn jemand diese Kriterien erfüllt, dann ist es relativ einfach, da eine Diagnose zu stellen. Dazu, wenn also jemand eine Migräne, also eine Aura dazu hat, also ein wiederkehrendes, für Minuten anhaltende, attackenartig auftretende, eben einseitige und komplett reversible visuelle, sensorische oder sonstige Symptome des ZNS, die sich so allmählich entwickeln und den Kopfschmerzen vorausgehen. Also diese Ausfallsymptome entwickeln sich, verschwinden wieder und dann kommt der Kopfschmerz. Es gibt aber auch Einzelfälle, wo beides zusammen auftritt. Das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger zu behandeln auch.
Also Aura ist sozusagen noch ein verstärkender Faktor oder sozusagen für dich in der...
Zusätzlich, okay. Also und dann gibt es natürlich noch Sonderformen der Migräne, also die hemiplegische, das eben wirklich mit motorischer Lähmung einhergehende Form. Und Hirnstammaura, also wenn sie irgendwelche vegetativen Störungen mit dabei haben. Und dann gibt es noch Status Migrainosus und alle möglichen Sonderformen.
Und wie oft pro Monat muss, wenn wir jetzt von episodischer Migräne sprechen, wie oft musst du das haben? Einmal bis
Also die Unterscheidung, machen? Ja, die Unterscheidung ist, liegt irgendwo bei 8, also das heißt, wenn man jetzt die episodische von der chronischen abgrenzen will, das heißt, die Definition, der hier ist, wenn jemand 8 Migräneattacken und 15 Kopfschmerztage hat, dann hat er eine chronische Migräne.
Das ist ja quasi. Ja, okay.
Und also häufig ist es ja also nicht, die Migräne allein ist ja nicht, ich habe einen Tag Migräne und dann war's das, sondern in den meisten Fällen, da muss man sich ja so vorstellen, eine Migräne ist ja wie ein wellenförmiger Verlauf. Das heißt, es gibt Prodromalsymptome, Frühzeichen, das wissen die meisten MigränepatientInnen, wenn sie das eine Weile lang gehabt haben, kennen die das schon. Die sind dann Tage vorher, sind sie gereizt, sind irgendwie irritiert oder irritierbar und haben teilweise Heißhunger auf irgendwelche besonderen Dinge. Und dann gibt es diese unmittelbare Prodromalphase, wenn man dann eine Aura hat. Da gibt's, also können wir gleich nochmal über Auren reden, dann erzähle ich dazu noch ein bisschen was. Und dann kommt die eigentliche Phase der Migräne selbst mit Schmerz, was sich dann bis zu einem Peak aufbaut, dann wieder abflacht und verschwindet. Und teilweise mit Müdigkeit einhergehend, teilweise kommt die Müdigkeit dann aber infolge der Medikamenteneinnahme zustande. Und das Abklingen ist, die Attacken dauern ja von bis, also definitionsgemäß zwischen 4 und 72 Stunden. Das heißt also, Leute, die bis zu 3 Tage, also unbehandelt, ne? Unbehandelt 3 Tage lang Migräne haben, muss ich wirklich vorstellen. Also Schmerzstärke irgendwas zwischen 5 und 10, wie es heftig an die eine Schädelseite puckert und pocht und man kein Licht ertragen kann und sich eigentlich nur noch zurückzieht und wie die ganze Zeit da liegt und sich erbrechen muss, das ist kein schöner Zustand. Und wenn man das jetzt, man hat das ja nicht nur einen Tag, selbst wenn die Attacke, die eigentliche Schmerzzeit nach einem Tag vorbei ist, geben die meisten PatientInnen an, am Tag darauf bin ich auch zu nicht so viel zu gebrauchen. Ich bin müde, ich bin reaktionsverzögert, ich bin zu höheren kognitiven Leistungen nicht in der Lage. Ich kann irgendwie eine Spülmaschine ausräumen und mich dann aufs Sofa setzen, das geht, aber ich könnte nicht arbeiten.
Klingt ja auch ein bisschen wie eine Entzündungsreaktion, die dann abklingt, ne?
Also, ja, dass man sozusagen wie so nach dem Fieber hinterher völlig glatt da liegt und nichts mehr mit sich anfangen kann. Ne?
Ja. So, und wenn man das jetzt, also wenn man da eben rechnet, die Attacke selbst plus dann die anschließende Zeit, häufig mischt sich das natürlich mit anderen Kopfschmerzkrankheiten, also mit anderen primären Kopfschmerzen, wir reden ja jetzt über primäre, nicht sekundäre Kopfschmerzen, häufig mischt sich ja dann noch sowas wie Spannungskopfschmerz oder was da rein. Und ja, dann hat man ab bei 15 Tagen Migräne, nee, Quatsch, bei 15 Tagen Kopfschmerz insgesamt und 8 Tagen Migräne ist so die Grenze, wo man sagt, chronische Migräne.
Du hast ja die Aura schon angesprochen. Warum ist die so wichtig? Also hatten wir ja schon mal eben gefragt.
Ja, also Auren sind,
noch mal zu vertiefen.
Wenn man sich das jetzt mal so im ein bisschen auf der, sich mal bildlich vorstellt, was eine Aura ist, die sind nicht immer alle gleich. Jeder hat so ein bisschen seine Aura und die gibt es von rein visuell bis hin zu sensorischen Phänomenen. Also die Leute sagen dann, ich habe so ein Kribbeln, das fängt in den Fingerspitzen an und wandert den ganzen Arm rauf und dabei habe ich noch Flimmern vor den Augen und wenn es dann ganz extrem kommt, dann hängt noch das Gesicht runter und der Arm hängt und irgendwann kommt die Kraft wieder und dann geht das Kribbeln den Arm wieder runter und dann hört es Flimmern auf und dann kommt die Migräne. Also dann kommt der Kopfschmerz. So, das wäre so ein Vollbild, wenn jemand alle 3 Kategorien da erfüllt.
Kannst du die nochmal benennen, was du meinst mit 3 Kategorien?
Also visuell, sensorisch und motorisch.
Okay.
Diese Formen gibt's. Viele berichten, also es gibt eine ganze Menge Berichte über sowas, zum Teil sehr ausführlich, gerade über visuelle Auren, also Flimmern vor Augen, Flimmerskotom. Es wurde schon 1700 und, ach, da muss ich wieder nachgucken, irgendeinen Wissenschaftler, der das schon beschrieben hat vor vielen Jahren. John Fothergill, 1778, hat visuelle Migräneauren erstmals als Fortifikationsspektrum bezeichnet. Also man stelle sich vor, diese Renaissance-Festungsanlagen mit diesen gezackten Ausziehungen. Und wenn PatientInnen das malen müssen, dann haben sie halt legt man denen halt irgendeinen Text hin und dann malen die diese Zacken da irgendwie rein. So, ganz wild. Es gibt, und also man muss sich mal vorstellen, wenn man das hat, beeinträchtigt das ja durchaus den Alltag, nicht? Also man stellt sich vor, fährst mit dem Auto von A nach B und auf der Autobahn und plötzlich hast du da deinen Gezackel. Und wenn du allein im Auto unterwegs bist, was machst du denn da? Davon, dass abgesehen, dass du weißt, gleich kommt der Kopfschmerz, aber die Leute sehen ja nicht mehr viel. Die haben dann zum Teil blinde Flecken im Gesichtsfeld, also ist ja durchaus auch gefährlich. Und hinzu kommt, dass die bei denjenigen, denen das nicht so richtig bewusst ist, dass da ein Zusammenhang besteht, die putzen dann die Brille oder wischen den Bildschirm ab oder
funktioniert die Scheibe
nicht. Und ja, ja,
genau. Fahrerscheibe. Also,
ja, ja, genau. Und es gibt aber durchaus, du hattest vorhin schon prominente Persönlichkeiten benannt, will mal so ein, zwei nennen, wo das letztlich ja auch ins Mystische geführt hat, wo man, wo das dann eine religiöse Bedeutung gekriegt hat. Also das heißt,
was heißt es? Sie haben dann die Phänomene, die aufgrund des Aura geschehen, dem was Mystisches zugeschrieben.
Genau, also okay, die berühmte Mystikerin Hildegard von Bingen, die ja nicht nur Kräuter gezüchtet hat, sondern auch schöne Bilder gemalt hat. Und die eben das, was sie da so beschreibt, entspricht letztlich einer visuellen Aura, wenn sie also ganz helle Lichter sieht und Dinge mit Lichterkranz und sowas alles. Und eine andere Geschichte, die kann ich mal vortragen, der Apostel Paulus, also man kann das so deuten, was so in der Bibel steht. Ich habe das gestern mal nochmal nachgeguckt in meiner Bibel, je nach Wortlaut.
Ist ja auch unterschiedlich.
Naja gut, je nachdem, welches Evangelium du bemühst, ob das jetzt Lukas, Markus, Matthias ist, die haben ja alle so ganz bisschen unterschiedliche Texte geschrieben und je nachdem, wer es übersetzt hat und so weiter. Also die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte 3 Tage lang nicht sehen, aß und trank nicht. Und wenn man jetzt mal die IHS-Kriterien mal gerade zugrunde legt, also die IHS-Kriterien, ich hatte es ja eben schon mal so angerissen, für eine Migräne sind also Kriterien A bis E. A sagt ja mindestens 5 Attacken, die Kriterien B bis D erfüllen. Kriterium B sind Kopfschmerzattacken, die unbehandelt oder erfolglos behandelt 4 bis 72 Stunden anhalten. Kriterium C, der Kopfschmerz weist mindestens 2 der folgenden Charakteristika auf. Einseitige Lokalisation, pulsierender Charakter, mittlere oder starke Schmerzintensität, Verstärkung durch körperliche Routineaktivität wie Gehen, Treppensteigen und so weiter. D, während des Kopfschmerzes mindestens Übelkeit, Erbrechen, Phonophobie oder Photophobie. Und E ist alles andere, erklärt es nicht besser. So, wenn man das jetzt mal anwendet auf den armen Paulus, also muss man vielleicht noch dazu sagen, er hat im Nachgang in seinen Briefen noch geschrieben, berichtete er von einem Dorn im Fleische, der ihn immer wieder quält. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Also, und wenn man das jetzt nochmal anwendet, dann erfüllt es das natürlich. Also, er hat wahrscheinlich mehr als 5 Attacken gehabt. Also das heißt, er sagt, es gibt ein Stachel im Fleisch, der mich immer wieder geärgert hat und ich flehe darum, dass ich davon befreit wäre. Also Korintherbriefe. Unbehandelter Verlauf, 4 bis 72 Stunden. Der war 3 Tage lang krank. So steht es in der Textstelle, habe ich ja eben vorgelesen. Einseitiger Kopfschmerz, der Stachel im Fleisch, ist wahrscheinlich der umschriebene einseitige Schmerz. Pulsierender Schmerzcharakter, der Schmerz wird also wie mit Fäusten geschlagen, kriegt er den ab. Die mäßige bis starke Schmerzintensität mit erschwerter Tagesaktivität. Er musste geführt werden. Er war krank. Ja. Und bei üblicher körperlicher Aktivität verstärkt sich der Schmerz. Das heißt, Paulus legt sich hin und steht erst nach 3 Tagen wieder auf. Übelkeit oder Erbrechen. Er aß und trank 3 Tage nicht. Licht- und Lärmempfindlichkeit. Helles Licht umstrahlte Paulus, sodass er die Augen schloss und so weiter. Also so könnte man also deuten, dass auch der Apostel Paulus, der das zwar ein bisschen anders gedeutet hat, aber im Grunde jemand war, der eine Migräne mit Aura gehabt hat, sogar mit prolongierter Aura, wenn er das 3 Tage lang gehabt hat.
Es fehlt noch die Geschmacks- oder beziehungsweise
der Geruch ist ja großempfindlich.
Großempfindlich,
ja, genau.
Ja, genau.
Also wenn man so will, Paulus führt ein unstetes Managerleben. Nicht? Der reist viel, der isst und trinkt unregelmäßig als Triggerfaktoren. Der ist da irgendwie 6 Tage lang nach Damaskus gelatscht. Ich meine, das war damals auch schon staubig, heiß und trocken. Da gab es jetzt nicht irgendwie alle 50 Meter eine Tankstelle mit Raststätte, wo man mal irgendwie angehalten hat. Und ne, also da sind wir schon so bei den Risikofaktoren im Alltag.
Man spricht ja oftmals.
Das zweite Schlüsselwort.
Aura. Man spricht ja oftmals von Triggern in dem Sinne. Und kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Also das ist unterschiedlich, wer welche Trigger hat. Ne? Es wird unterschiedlich, ist unterschiedlich verteilt, sagen wir mal so. Man spricht eben von einer spezifischen Reaktionsbereitschaft des Organismus. Patienten berichten über Stress als häufigsten Faktor. Und zwar nicht nur, also es geht wie negativ zu positiv, also plötzliche Veränderung im Stressniveau von Entspannung zum Stress und umgekehrt. Schlafverhalten, also Änderungen im Schlafmuster, wenn die Leute also plötzlich ganz lange schlafen, so der Klassiker, die Woche unter waren sie unter Stress, haben viel gearbeitet, sind früh aufgestanden, am Wochenende wird ausgeschlafen und dann werden sie wach und haben eine Migräneattacke. Oder wenn sie eben Wechselschichten zum Beispiel arbeiten, also Wechselschichtarbeiten ist nicht so richtig toll für Migränepatientinnen. Nahrungsmittel wird auch immer wieder berichtet, wobei ich jetzt finde, dass das gar nicht so oft berichtet wird. Klassiker, Schokolade, Alkohol, Zitrusfrüchte und sowas findet sich in Literaturangaben immer wieder. Ich frage immer die Leute danach, aber das erzählen die gar nicht so oft. Es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Schwankungen im Blutzuckerspiegel und dass es eine individuelle Verträglichkeit dafür gibt, wie gut man jetzt, ein blödes Beispiel jetzt mal, gekochte oder rohe Möhren, wie dann sich der Blutzuckerspiegel hinterher wieder schwankt. Es gab bis vor einiger Zeit eine digitale Gesundheitsanwendung, DIGA, die dieses Phänomen untersucht hat und wo man eben versucht hat, damit zu arbeiten. Also es gab eine parallele Messphase mit Blutzuckerspiegelmessung und dann hat man immer eingetragen, was man da so gegessen hat. Und dann konnte man sehen, wie vertrage ich denn das? Und dann hat man so eine ungefähre Richtschnur gehabt, woran kann ich mich halten? Was löst bei mir Blutzuckerschwankungen aus und wie kommt es dann zu einer Migräne? Es gab aber da Schwierigkeiten. Die Krankenkassen haben dann gesagt, nee, die Evidenz reicht nicht aus und wir nehmen diese DIGA wieder vom Markt. Und das ging dann ein bisschen hin und her, hat die Firma geklagt und ich weiß gar nicht so genau, wie der aktuelle Stand ist. Da müsste ich auch ein bisschen nachgucken, ob das eigentlich, ob die noch zu verordnen ist. Aber das kann eben ein Trigger sein, also Schwankungen im Blutzuckerspiegel, gerade auch wenn man irgendwelche Nulldiäten macht und hungert, das kann Migräneattacken auslösen. Also da sind wir wieder bei unserem Paulus, ne, der 3 Tage lang da wirklich nicht viel gegessen hat. Das Thema Wetterveränderungen, das wird ja ganz oft genannt. Ne? Also das heißt plötzliche Temperaturanstiege oder so Luftdruckabfälle. Nach Studienlage hat das aber nur eine geringe Korrelation. Also so richtig dürfte es nach Evidenzkriterien nicht wirklich relevant sein. Aber es ist eben auch da wieder ein komplexes Zusammenspiel von individuellen Triggerfaktoren.
Jeder seins dann.
Jeder seins und jeder so aus dem Topf der typischen Trigger hat jeder so ein bisschen was anderes.
Und darum ist es auch so unterschiedlich von Patient zu Patient.
Genau.
Okay. Mhm. Ja.
Also das heißt, dieses monokausale Denken, ne, das gilt ja bei der Migräne generell. Monokausal immer zu denken, das ist jetzt das Einzige und so genau nur diese eine Therapie und sowas, das ist nicht gut. Funktioniert nicht.
Aber Therapie, da hast du, glaube ich, ein gutes Stichwort gelassen. Wie sieht denn das mit der medikamentösen Therapie aus oder allgemein mit der Therapie? Da gibt es ja sicherlich auch Unterschiede. Was mache ich, wenn ich schnell was machen muss? Was mache ich vielleicht, damit so eine Migräne nicht häufiger auftaucht? Was gibt es da für Optionen und gibt es da auch einfache Strukturen, wie man sowas einteilen kann?
Ja, gibt es. Also wir unterscheiden bei der Therapie zum einen, also wenn man jetzt ein Therapiekonzept für jemanden aufsetzt, muss man unterscheiden, Akuttherapie, wie behandle ich eine Migräneattacke und wie wäre ich prophylaktisch tätig, damit der Patientin oder der Patient weniger häufig Attacken hat und wenn die denn da sind, damit sie weniger intensiv sind. Und da kommen wir auch zu einem der Dinge, die meines Erachtens häufig, also Fehler in der Therapie sind, dass man zu wenig und zu spät beginnt mit irgendwelchen Maßnahmen. Also bei der Akuttherapie, da gibt es Nicht-Opioid-Analgetika, also Opioide bei primärem Kopfschmerz immer kontraindiziert, sagen eins. Dann denkbar sind halt alle Formen von Nicht-Opioiden, also von Metamizol über Paracetamol, über NSAR, Ibuprofen, Naproxen und so weiter. Naproxen übrigens das mit der längsten Halbwertszeit, insofern gerne verwendet.
Gehen auch Coxibe
eigentlich? Ja, kannst du auch machen, ist aber nicht so. Also das, die Coxibe machst du ja auch nur bei den Leuten, die sagen, ich vertrage das Ibuprofen nicht.
Ja, okay.
Irgendwie habe ich Magenschwierigkeiten und so. Also da gibt es keine bessere Wirksamkeit, das ist ja nur selektiv. Ja, okay. Und das ist das eine. Und entweder kommen die Leute, also es gibt verschiedene, in der Leitlinie werden verschiedene pharmakologische Behandlungsmöglichkeiten zur Akuttherapie von Magnesium über Koffein bis hin zu Nicht-Opioid-Analgetika genannt. Und wenn das aber eben nicht ausreicht, dann oder der Leidensdruck primär besonders hoch ist, dann kann man eben zu Triptanen übergehen. Früher waren es Ergotaminpräparate, die nicht so toll verträglich waren und die dürften weitgehend abgelöst worden sein durch Triptane.
Ergotamine war doch irgendwas mit
Mutterkornalkaloide.
Verdorbenes, verdorbene Körner, ja. Okay.
Wäre Mutterkraut, wäre das doch schon.
Nicht Mutterkraut, das war also Mutterkornalkaloide. Das ist die Substanzklasse gewesen, aber Mutterkraut ist noch was anderes. Das ist ja so ein Phytotherapeutikum, was man zur Prophylaxe einsetzen kann.
Ich wollte gerade sagen, da hätten wir dann schon die Therapieansatz schon verändert.
Da sind wir schon bei Prophylaxe. Ja, okay. Also das hilft im Akutfall nicht.
Du sagst ja,
glaube ich jedenfalls nicht.
Du plädierst ja dafür, möglichst früh mit der Therapie einzusteigen. Also wann quasi, wenn wir jetzt medikamentöse Therapie einsteigen, wann ist da ein guter Zeitpunkt? Je früher, desto besser, oder?
Ja, also es ist natürlich, die meisten PatientInnen kennen dann ja irgendwann so ihre Erkrankung, die wissen dann so ungefähr einzuschätzen, wann wird es schlimm und wann nicht. Mhm. Wenn man das nicht einschätzen kann, dann würde ich ja eher sagen, frühzeitig intensive Therapie, damit man gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, dass einem so richtig schlecht geht. Also das heißt, der optimale Verlauf wäre dann, ich merke, es kommt eine Migräneattacke, ich nehme ein Medikament und nach 2 Stunden bin ich wieder so weit fit, dass ich wieder gerade ausgehen kann.
Mhm. Du sagtest ja gerade, dass die Medikamentenklasse, die da ja klassisch ist, das sind ja die Triptane,
ja,
die man
spezifisch,
ja auch frühzeitig dann auch anwenden kann.
Richtig.
Und ich weiß noch, als ich im Studium war, war das gerade so en vogue. Das kam gerade so auf.
Ja.
Aber vielleicht können wir es, ist ja bestimmt nicht, also Sumatriptan ist das, was ich noch so als allererstes da kennengelernt habe, aber damit ist es ja nicht getan. Ne?
Ja, aber es ist nicht getan, also vielleicht sprechen wir nochmal ganz kurz vorher drüber, wann sollte man ein Triptan nehmen und wann nicht. Wenn man sich da jetzt, also entweder macht man es halt über die Ausprobierschiene und sagt, ich nehme erstmal alles andere und wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich halt ein Triptan. Häufig kommen die Leute ja auch schon mit, haben ja schon einen gewissen Leidensweg hinter sich und haben schon dies probiert und das probiert und es funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. Und dann ist ihr Espresso mit Zitrone oder so, der reicht ihnen jetzt nicht und dann haben sie mal so eine Paracetamol genommen, das hilft dann nicht und so. Also es gibt auf der Internetseite der Kopfschmerzklinik in Kiel gibt es ein Dokument zur Triptan-Schwelle. Du wolltest das ja verlinken
in den Show Notes, ne? Richtig, werde ich.
Und da wird als definiert sozusagen der Zeitpunkt, an dem dieses Medikament sinnvoll wäre. Bewertet wird die Schmerzintensität, der Schmerzort, Schmerzcharakter, Schmerzverstärkung bei körperlicher Aktivität und die Begleitsymptome, Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit. Und da gibt es entsprechende Punktwerte für. Also zum Beispiel Schmerzintensität leicht, ergibt 0 Punkte, mittelstark 1, stark 2 Punkte und so weiter. Und das gibt es halt für jedes Kriterium. Und ab einer Summe von 5 Punkten ist ein Triptan indiziert. Wenn also jemand das Vollbild hat mit einseitigem, starkem Schmerz, Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit, der kommt auf gut und gerne 10 bis 11 Punkte, ist also locker drüber. Und jetzt gibt's mittlerweile eine ganze Menge Triptanpräparate, die sich alle so ein ganz bisschen unterscheiden. In alphabetischer Reihenfolge mal aufgezählt. Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan, Zolmitriptan. Das Sumatriptan war, glaube ich, das erste. Deswegen ist es wahrscheinlich auch das bekannteste und verbreitetste. Die in der Leitlinie steht, Triptane sollten bei starken Kopfschmerzen und bei der Migräneattacke, die nicht auf Analgetika oder die Kombination von Analgetika mit Koffein oder NSAR entsprechend eingesetzt werden. Also die Leitlinienempfehlung, die gibt's entweder in Tablettenform, die gibt's als Nasenspray oder subkutan gespritzt. Und nach der aktuellen Studienlage am effektivsten wirksam sind L-Triptan, Rizatriptan und Sumatriptan. Wenn man den Endpunkt Schmerzfreiheit nach 2 Stunden betrachtet, dann sind Triptane den klassischen Analgetika überlegen. Für den Endpunkt Reduktion, nur Reduktion der Schmerzen, da gibt es nach 2 Stunden keinen Unterschied. Am schnellsten wirksam ist Sumatriptan subkutan gespritzt. Also egal, ob es jetzt 3 oder 6 Milligramm ist. Bei den oralen Therapeutika, wenn also jemand sagt, nee, ich mag da jetzt keinen Autopen mehr in den Oberschenkel stecken, dann kann man, und ich mir ist nicht so übel, dass ich gleich alles wieder ausspucke, dann gibt es L-Triptan und Rizatriptan, die so die schnellsten oralen Medikamente sind. Naratriptan und Frovatriptan haben die längste Halbwertszeit und letztlich damit auch die längste Wirkdauer. Das ist wichtig bei planbaren Migräne. Also planbar ist ein blödes Wort, aber zum Beispiel menstruationsassoziierte Migräne, da wissen die ja vorher schon relativ genau, wann es denn ist und wissen auch, wenn die ersten Symptome einsetzen, dann können sie im Grunde schon ein Triptan nehmen. Und wenn man dann eben eins hat, was möglichst lange wirkt, also dann kann man eben Naratriptan frühzeitig nehmen und hat eine relativ lange Wirkung.
Ja, oder auch Patienten, die so einen Wiederkehrkopfschmerz haben, ne? Wiederkehrmigräne,
genau.
Wo die Medikamente also nicht
ausreichen.
Also
genau wissen, Sumatriptan reicht mir ungefähr 6 Stunden und dann muss ich noch eine nehmen. Die können natürlich gleich auf ein länger wirksames Präparat eingestellt werden. Wenn ein Triptan nicht funktioniert, dann, so der Leitlinientext, sollte ein anderes Triptan versucht werden. Es gibt Fixkombinationen, es gibt so eine Fixkombination von Sumatriptan und Naproxen, die eine bessere Wirksamkeit für, also hinsichtlich Schmerzfreiheit nach 2 Stunden hat und auch für die anhaltende Schmerzfreiheit bis zu 24 Stunden im Vergleich mit der Monotherapie der jeweiligen Substanzen. Also das heißt, die Kombination aus Analgetikum mit Entzündungshemmung plus Triptan, also Analgetikum plus Vasokonstriktion, das wirkt besser, als wenn man die alle einzeln für sich nimmt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, würde man die jetzt bestehenden 7 Triptanen, die wir so kennen, würde man halt grob einteilen in Medikamente, die schnell wirken, die mittelschnell wirken und die langsam wirken, aber wir kaufen uns die Wirkung, wir kaufen uns das damit ein, dass sie dann nach hinten raus länger wirken. Also die länger brauchen, bis sie wirken, haben aber den Benefit, dass sie dann lange nach hinten raus wirken. Okay.
Deswegen ja die rechtzeitige, also das ist ja wichtig, rechtzeitig einzunehmen. Und das, was natürlich verbreitet ist, ist, also Triptane gibt es ja teilweise auch, in kleiner Menge gibt es die rezeptfrei in der Apotheke. Aber das, was natürlich ganz häufig ist, ist so eine Selbstmedikation mit irgendwelchen Ibuprofen, mit irgendwas oder Tumapyrin-Mischpräparate-Zeugs. Das ist, also ich habe zwar jetzt eben hier auch eine andere Fixkombination benannt, aber die ist auch verschreibungspflichtig. Und Tumapyrin kannst du ja kaufen, wie Drops in der Apotheke. Und das wird ja teilweise auch gemacht. Und das Problem dabei ist, dass dann häufig das Thema Medikamentenübergebrauchskopfschmerz ein Begleitphänomen sein kann, was sich aus einer Migräne heraus entwickeln kann.
Also quasi Kopfschmerzen aufgrund der Medikamenteneinnahme gegen Kopfschmerzen.
Genau.
Okay.
Und dann kommen die Leute, haben halt beides. Und dann muss man erstmal anfangen, auseinander zu fieseln. Für sowas eignet sich deswegen so ganz grundsätzlich, wenn man anfängt zu therapieren, Kopfschmerzkalender. Standardisierte Kopfschmerzkalender. Ich würde auch nicht, also die Leute sollen jetzt nicht in Kalender in bunten Farben malen und selber irgendwas machen, sondern deswegen standardisiert. Die DMKG hat auf ihrer Internetseite eine entsprechende Dokumente, die man sich runterladen kann. Oder es gibt eine App, Migräne-App von der DMKG. Und dann gibt es auch noch andere. Also die Kopfschmerzklinik in Kiel hat noch eine hübsche App und andere fallen mir jetzt gerade nicht ein. Gibt es bestimmt aber auch noch.
Ist auf jeden Fall eine super, super Hilfe auch zur weiteren Therapieplanung.
Und es gibt eine Auswertung, die kann man sich dann als Therapeut eben schicken lassen. Dann kann man die, sollte man auch machen,
Excellent,
dann die Kopfschmerzkalender dokumentieren und damit auch die Therapie begründen.
Ja. Nun sind Triptane ja nur auch beileibe nicht für jeden Patienten geeignet. Also
ja, das ist richtig.
Wir haben jetzt Patienten mit, also ich meine, es wirkt ja gefäßkonstringierend, nicht nur dann im Gehirn, sondern halt auch überall anders im Körper.
Genau. Also es gibt Leute, die sind, genau, die dürfen es nicht. Also die auf der jetzt anspielt, sind natürlich die KHK-Leute oder die mit einer irgendeiner Herzerkrankung, aber auch diejenigen mit instabiler Blutdruckkonstellation, wenn sie einen unbehandelten Hypertonus haben. Oder Leute nach Schlaganfall. Oder wenn sie eh schon Ergotamin nehmen, na gut, dann nehmen die auch keine Zeit.
Naja, aber es ist ja eine große relevante Patientengruppe, die diesen Medikamenten nicht zugänglich ist, oder?
Groß weiß ich gar nicht mal so sehr, aber also das, was nicht so selten berichtet wird unter der Triptantherapie, ist ja, dass die PatientInnen dann sagen, das macht mich müde und dann muss ich erstmal schlafen und dann geht das nicht. Und so, und wenn dann aber die Kontraindikationen bestehen, ja, es gibt schon ein relevantes Patientenklientel, wo man sagt, dass Triptan nicht so optimal sind.
Die Pharmaindustrie hat sich natürlich Gedanken gemacht, auch dann größere Patientengruppen zu erschließen, was ja auch gut ist. Und so wie ich es gelesen habe, als Weiterentwicklung gab es ja die Ditane, von den Triptanen auch die Ditane. Also
genau.
Lasmiditan.
Lasmiditan war eine tolle Idee, aber ist schon wieder, der Stern ist schon wieder verglüht. Also im Rahmen der Zulassungsstudien heutzutage muss man eben auch andere Kriterien erfüllen, die wahrscheinlich seinerzeit, ich weiß nicht, entweder bei den Triptanen nicht angelegt worden sind oder ich weiß es nicht, jedenfalls gab es Untersuchungen zur Fahrtauglichkeitsprüfung bei Lasmiditan und die Ergebnisse waren dermaßen einschränkend, dass man jeden Patienten, der dieses Medikament nimmt oder nehmen sollte, darüber aufklären musste und auch da wirklich sich unterschreiben lassen musste, dass sie 8 Stunden lang nicht Auto fahren dürfen. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass die Nachfrage nach diesem Medikament, also das ist vor irgendwie Anfang der 20er Jahre jetzt, also vor irgendwie 2, 3, 4 Jahren oder was, ist das auf den Markt gekommen. Da war es lange erstmal nicht erhältlich und jetzt ist es zwar erhältlich, aber sie haben zum April hin die Produktion eingestellt. Also das gibt's jetzt noch und ich denke, es wird noch ein paar Vorräte geben, weil es einfach nicht nachgefragt worden ist. Es gibt's halt nur weil, aber irgendwann wird es vom Markt verschwinden.
Hm. Sag mal, wir haben ja jetzt in der Akuttherapie so unspezifische Therapien besprochen. Mit Analgetikern wie NSAR haben spezifisch die Triptane besprochen, eben nochmal das andere. Aber es gibt ja in der Akuttherapie jetzt auch neuere Medikamente, die mit auf den Markt gekommen sind, die sogenannten Gepante.
Ganz neue heiße Zeug. Aber ja. das ist, glaube ich, mehr oder weniger parallel mit den, den Ditanen kommen. Aber
kannst du da was zu sagen?
Also es gibt 2 Präparate, die prinzipiell zur Verfügung stehen. Das ist Remegepant und das Atogepant. Remegepant war das erste, ich glaube, haben sogar 2014, glaube ich, die ersten Studien dazu zugelassen ursprünglich oder geplant war es ursprünglich für die Akuttherapie. Einmal 75 Milligramm bei Bedarf. Und dann hat man aber irgendwie das relativ schnell festgestellt, dass wenn man das regelmäßig nimmt, dass die Attackenfrequenz abgenommen hat und dann hat man eine Zulassung erhalten für die Akut- und die prophylaktische Therapie. Da wären dann einmal 75 Milligramm alle 2 Tage zu nehmen. Das Problem ist, dass das auf dem deutschen Markt aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht wirklich erhältlich ist. Also muss das irgendwo im europäischen Ausland bestellen und einkaufen. Und hier kriegt man es nicht. Was die geringe Verbreitung erklärt. Und das, was es aber gibt, ist Atogepant. Und Atogepant ist aber nur zugelassen zur prophylaktischen Behandlung. Also es ist keine Akuttherapie. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man an diesem Thema arbeitet.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass das ja die Gepante ja eine komplett neue Wirkstoffklasse in der Migränetherapie sind.
Also Antagonisten des CGRP-Rezeptors. Das CGRP, die zentrale Rolle.
Da ist er wieder.
Das CGRP, genau.
Ja, genau. Also eine komplett neue Wirkstoffklasse.
Also kleinmolekulare Substanzen, die am CGRP-Rezeptor binden, kompetitiv und damit eine Bindung des CGRP selbst verhindern und damit auch die Auswirkungen verhindern.
Was berichten so deine Patienten? Hast du Patienten damit schon mal so anbehandelt?
Da es noch eine andere Substanzklasse gibt, die das macht und auch schon länger gibt und auch länger zugelassen sind, habe ich nicht so viele Leute mit Atogepant. Die ich habe, also die Studiendaten sind gut zum Atogepant. Und die paar Leute, die ich habe, die sind mit Atogepant eigentlich ganz zufrieden, finden das ganz gut. Und da muss man sich auch nichts spritzen. Theoretisch ist es so, dass die Zulassung für 4 Migräneattacken im Monat und ohne sonstige Voraussetzungen ist oder sind. Ich muss ehrlich sagen, ich misstraue aber den Krankenkassen und ihrer Regressbereitschaft, weil Atogepant teuer ist. Mhm. Also die Therapiekosten im Quartal sind irgendwie, ich glaube, 900 Euro oder sowas.
Das ist bummelig. Schon
viel. Für 60 Milligramm. Also das ist für eine relevante.
Ist das theoretisch auch kombinierbar noch mit Triptan und allen anderen Medikamenten oder gibt es da irgendwie eine Ausschließlichkeit?
Es ist mir nicht bekannt, dass das, also empfohlen wird es nicht, gibt es bisher keine Empfehlung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwann zukünftig so eine Kombination empfohlen wird zwischen, oder nicht zwischen, sondern eine Kombination aus Gepant und Antikörpern. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also es gibt erste Studien dazu, dass das funktioniert. Aber das sind halt relativ teure Therapien, muss man natürlich sagen. Ne? Also die Antikörper können wir ja mal umschwenken.
Und meines Wissens ist, dass Atogepant ja auch erst seit letztem Jahr hier bei uns zugelassen. Ne?
Also ja, auch relativ, genau,
ist es ja relativ neu.
Genau, das ist relativ neu und sollte es Ihnen, also wenn dem Hersteller so ein ähnlicher Coup gelingt wie dem Hersteller von Erenumab, was ja so ein Antikörper ist, dann wird das, glaube ich, mehr Verbreitung finden. Aber das wird die Zeit zeigen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz voranstellen, wann man eigentlich eine Prophylaxe, wir sind jetzt bei der Prophylaxe, oder?
Ja, ich wollte noch einmal, eine abschließende Frage zur Akuttherapie. Opiate in der Akuttherapie, haben die irgendeinen
Kontraindikation? Bei primärem Kopfschmerz keine Opioide, bitte.
Sehr gute Frage. Ja, wichtig und sehr gut.
Also wenn sowas kommt, immer gleich weg damit.
Gut.
Ja. Also ausschleichen, das hat da nichts zu suchen. Wenn das beim sekundären Kopfschmerz ist, wenn einer einen Schädel-Hirn-Trauma hatte und der kriegt deswegen Opioide, okay. Da kann man drüber reden, aber bei primärem Kopfschmerz, es gibt keine Daten dazu, dass das irgendwie wirksam ist. Also deswegen klare Kontraindikation.
Also fassen wir zusammen, NSARs.
Also genau, ich würde es sogar strukturell zusammenfassen, dass wir eine Akut- und eine prophylaktische Therapie haben. Wir haben in der Akuttherapie unspezifische und spezifische Therapien besprochen und würden jetzt in die prophylaktische Therapie eingehen.
Also zur Akutbehandlung, zur Zusammenfassung noch, irgendwas zwischen, also Leitlinienempfehlung ist ja Koffein mit Nicht-Opioid-Analgetikum / NSAR. Man kann ja auch Metamizol nehmen oder Paracetamol, wenn man das will. Und oder Triptan. Davon abgesehen, was natürlich auch mit dazu gehört, ist letztlich, wenn Begleitsymptome da sind, sollte man natürlich Übelkeit behandeln, ne? Also mit MCP oder mit Womex oder sowas. Ondansetron ist nicht zugelassen. Teuer und nicht zugelassen. Deswegen würde ich das auch nicht machen. Und damit hat sich es eigentlich auch schon in der Akutbehandlung. Das mit dem Atogepant ist halt noch nicht zugelassen. Könnte kommen, aber ist nicht zugelassen. Remigepant wäre zugelassen, ist aber nicht erhältlich. Und Lasmiditan ist zwar erhältlich, aber fraglich, wie lange noch.
Okay. Das riecht ja danach, dass man mehr Wert auf die Prophylaxe legen würde.
Ja, grundsätzlich, ja.
Was haben wir denn da?
Grundsätzlich.
Gibt es eine Voraussetzung für die Anwendung prophylaktischen Therapien?
Also die Frage ist ja, wer soll eine Prophylaxe kriegen und wer nicht. Ne?
Ja.
Und der Prophylaxe würde man bestimmte Ziele sicherlich überordnen. Also es geht nicht nur darum, also das eine ist natürlich, die Leute sollen weniger oder seltener Migräneattacken haben und die Migräneattacke im Einzelfall soll dann nicht ganz so intensiv ausfallen. Das ist wunderbar, aber das übergeordnete Ziel ist ja letztlich Verhinderung der Entstehung eines medikamenteninduzierten Kopfschmerzes, also des Übergebrauchskopfschmerzes oder Overdose, Headache, MOH, wie immer man den jetzt gerade nennen will. Und das ist aber ja nicht nur das Einzige, es gibt letztlich eine ganze Menge Gründe, die dafür sprechen, eine Prophylaxe anzusetzen. Also zum einen besonderer Leidensdruck, also eingeschränkte Lebensqualität, das Risiko des Medikamentenübergebrauches. Früher war es so, dass man gesagt hat, also mehr als 3 Migräneattacken im Monat, dann ist es angebracht. Davon geht man langsam weg und sagt, naja, eher so 7 Migränetage pro Monat, häufiger Status Migränosus, mangelndes Ansprechen auf die bisherige Akuttherapie oder intolerable Nebenwirkungen unter der Akuttherapie oder ein Progress der Migräne. Wenn also jemand sagt, ich habe bekanntermaßen 2 Attacken im Monat und jetzt habe ich seit 3 Monaten habe ich immer nur 6, habe ich immer 6. Das wäre auch ein Grund, mit einer Prophylaxe anzufangen und dann natürlich so Konstellationen mit komplexen Auren und weiteren Komplikationen. Ne? Da würde man dann schon sagen, okay, das, wenn er das schon erleiden muss, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Migräne mit Aura hat und das Ganze immer parallel stattfindet, da kannst du ja kein Triptan geben. Und wenn der sagt, Metamizol hilft mir nicht, was machst du dann? Dann muss er da
dann
durch.
Dann scheint auch die Anzahl in solchen Spezialkonstellationen auch irrelevant. Wenn er dann nur 3 hat, reicht das auch aus, um eine Prophylaxe zu starten. Wenn das so komplex ist, wie eben geschrieben.
Ja, ich würde es halt nicht monodimensional betrachten und sagen, es ist die Anzahl der Migräneattacken oder die Anzahl der Migräne-Tage, sondern es ist halt eine Konstellation. Es gibt ja Leute, die sagen, habe ich halt 3-mal im Monat und dann bin ich eben 2 Tage außer out of order und dann ja, danach geht das wieder. Wenn ihr das nicht so sehr stört, sich damit arrangiert hat, ist es ja eine Sache. Aber das ist ja nicht so unbedingt die Regel. Die meisten haben ja doch einen durchaus hohen Leidensdruck oder vor allem, wenn sich das geändert hat, wenn man mal irgendwie einmal im Vierteljahr eine Migräne hatte und jetzt plötzlich hat man monatlich 6 Attacken und hat das dann noch in so einer blöden Konstellation, wo man da nicht viel machen kann. Und dann die Medikamente, die man prinzipiell einsetzen könnte, wie zum Beispiel Lasmeditan, so langsam wieder vom Markt genommen werden, dann ist es eben, ja, unschön. Aber an dem Punkt wird man dann sagen, so, deswegen Prophylaxe. Und Leitlinienempfehlung ist halt, nicht medikamentöse Prophylaxe versus medikamentöse Prophylaxe.
Ihr sagt nicht Triggervermeidung.
Das zählt sicherlich auch zu den nicht medikamentösen Prophylaxemaßnahmen, genau. Aber da gibt es ja noch eine ganze Reihe mehr Empfehlungen.
Was zählst du denn zu diesen unspezifischen Prophylaxemaßnahmen?
Also das eine ist das Thema Ausdauersport, also empfohlen wird, also das ist nach Datenlage wirksam, ist Ausdauersport. Ne? Was heißt das denn? Dann sagen die Leute, ja, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, das ist aber kein Ausdauersport. Also Ausdauersport ist kontrollierte sportliche Aktivität, empfohlen wird 3-mal die Woche jeweils 30 Minuten. Und was sie machen, ist egal, ob sie jetzt schwimmen, laufen, Fahrrad fahren, walken oder weiß ich nicht, Zumba tanzen oder sowas. Also irgendwas, was kontinuierlich den Puls auf irgendwie
High-Intensity-Workout.
Nee, das eben nicht. Weil High-Intensity ist ja dann, da bist du ja ganz schnell mit dem Puls bei 160 und bist da doch sehr im anaeroben Bereich. Also es soll immer ein Ausdauersport sein, der so im aeroben Bereich ist und da auch bleibt. Und wenn Leute sagen, joggen kann ich nicht und nach 20 Metern habe ich sofort auf meiner Pulsuhr 160 stehen, ja, dann dürfen sie halt nicht 20 Meter, sondern nur 10 laufen. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so in etwa. Ne? Die haben schon irgendwie ihren Zielbereich. Es muss irgendwo sich so im aeroben Bereich irgendwo abspielen. Und das kann man ja trainieren. Und das müssen sie halt regelmäßig machen. Und dann gibt es einen Effekt. Ein Kollege aus der Kopfschmerzklinik in Kiel hat mal den Fall dargestellt, so im Rahmen der Zulassungsstudie von Erenumab. Das war eine Frau, ich glaube, ein bisschen adipös mit Hypertonus, die sie in diese Studie eingeschlossen haben. Und die hat also dieses Studienprogramm mitgemacht, Erenumab, und dann hat sie regelmäßig Ausdauersport gemacht, joggen gegangen und ist da endlos weit gelaufen und hat Gewicht verloren und dann war der Hypertonus irgendwann weg und dann haben die gesagt, boah, geiles Zeug, Erenumab, super toller Antikörper, alles total klasse. Und dann stellte sich raus, sie war in der Placebo-Gruppe. Also das ist natürlich jetzt nur so ein Einzelbeispiel, aber das hat in dem Falle belegt halt, Ausdauersport kann eine positive Auswirkung haben. Also der Ausdauersport ist eine Sache, das zweite ist sind stressabbauende Maßnahmen, werden schon mal eben bei den Triggern gesagt, Stress ist etwas, was die am häufigsten als problematisch empfinden. Stressregulation und empfohlen wird unter anderem, verhaltenstherapeutische Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil die alle Psychopathologien haben, darum geht es nicht, sondern eher so im Sinne eines Coachings. Also wie die Migräne hat der oder diejenige nun vererbt bekommen, als etwas, was man durch sein Lebensalter, zumindest im mittleren Lebensalterbereich, mitschleppen muss oder was einem da so begleiten wird. Wie komme ich jetzt damit zurecht? Und wie stelle ich mich ein? Wie stelle ich mein Leben um? Und also man könnte sagen, Akzeptanz- und Commitment-Therapie, das ist so angedacht. Entspannungsverfahren, also klassische Verfahren sind progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Wenn man das einigermaßen übt, kann man das ja immer und überall irgendwie machen. schnell gemacht, so eine Übung. Autogenes Training ist schon ein bisschen aufwendiger. Biofeedback-Training oder Achtsamkeitstraining, solche Maßnahmen, das wird für sich genommen nicht reichen. Ne? Aber ich sagte ja, multifaktorielles Problem, multifaktorielle Lösung. Dann gibt es natürlich so einfache Verhaltensmaßnahmen, Maßregeln, also im Grunde ganz langweilig leben, ne? Regelmäßig essen, regelmäßig trinken, ausreichend trinken, kein Alkohol, kein Rauchen, möglichst also regelmäßig schlafen, regelmäßig und ausreichend schlafen.
Das dritte Schlüsselwort.
Gepante.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass langweilig. Nicht jeder bereit ist, sein Jet-Set-Leben aufzugeben.
Ja, das stimmt.
Und das schreit auch nach medikamentöser Prophylaxe.
Wenn man das will, ja. Also, es gibt althergebrachte Substanzen. Es gab auch früher noch ein paar mehr, die man heute jetzt nicht mehr so häufig einsetzt. Also Valproinsäure zum Beispiel, das ist nicht mehr so der Standard. Aber mittlerweile gibt es ja, wir hatten schon drüber gesprochen, die Antikörper, die zunehmend eingesetzt werden, gut wirksam sind. Aber die sind relativ teuer und folglich aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist gefordert, dass man zunächst die günstigeren oralen Prophylaktika verwendet. Und da gibt es 4 Substanzgruppen, die zugelassen sind. Häufig verwendet das trizyklische Antidepressivum Amitriptylin. Beta-Blocker oder von den Beta-Blockern sind in Deutschland Metoprolol und Propranolol zugelassen. Dann gibt es den Calciumkanalblocker Flunarizin und es gibt das Antikonvulsivum Topiramat. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, für wen ist denn was eigentlich geeignet? Also das letztlich wählt man aus, je nach Häufigkeit der Attacke. Also ist das episodisch oder ist es komisch? Welche für Begleiterkrankungen gibt es? Gibt es vielleicht Kontraindikationen oder gibt es Unverträglichkeiten? Und was haben die so für individuelle Bedürfnisse? Also wenn man sich an den Kontraindikationen orientiert, bei Amitriptylin gibt es ganz bestimmte vegetative Störungen. Also jemand, der ein Glaukom hat oder der irgendwie eine Prostatahyperplasie mit Restharnbildung hat, dem wird man das eher nicht anbieten wollen. Höhergradige AV-Blöcke, Schenkelblöcke, das sind also Sachen, wo man sagt, nee, das... Kein Amitriptylin. Ich wäre auch etwas zurückhaltend bei PatientInnen mit Adipositas, denn Trizyklika stimulieren gern mal den Appetit, nicht? Und wenn dann jemand kommt und sagt, boah, ich habe gerade 10 Kilo abgenommen, bin so stolz drauf, und dann verordnet man dem da locker flockig 25 oder 50 Milligramm Amitriptylin, dann sind die 10 Kilo aber ganz schnell wieder drauf. Also da ein bisschen aufpassen. Bei den Beta-Blockern ist es so, also zugelassen sind der kardioselektive Beta-Blocker Metoprolol und das Propranolol. Folglich, wenn jemand ein Asthma bronchiale hat, sind Beta-Blocker ja generell nicht so die allertollste Idee. Metoprolol geht, müsste man wahrscheinlich nach Verträglichkeit prüfen. Aber klar, alle kardialen Erkrankungen, also Herzinsuffizienz, ausgeprägte Hypotonie, Bradykardie, wenn man das jetzt mal so auf das klinische Bild, junge Frauen, Blutdruck ist sowieso nur 110 zu, ich weiß nicht, 70 oder sowas und die haben eine Herzfrequenz von 55. Ja, da kann man ein bisschen Metoprolol nehmen, aber diese angestrebte Tagesdosis von 200 Milligramm erreichen die vermutlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus Leute, die sagen, der Beta-Blocker, ich nehme 2x50, mir geht es damit besser, hab weniger Stress, hab weniger Migräne, reicht mir.
Musst du denn nur eins der 4 Medikamente ausprobieren oder musst du auch eine Kombination ausprobieren?
Oder würdest du kann ich gleich mal kurz was zu sagen? Lass mich die kurz noch zu Ende durchgehen. Also Flunarizin, der Calciumkanalblocker, wenn jemand depressiv ist, Kontraindikation. Wenn jemand einen Parkinson hat, Kontraindikation. Alle möglichen extrapyramidalen Syndrome oder auch Schlaganfall würde man es nicht machen. Topiramat hat vor 3 Jahren einen roten Handbrief erhalten für Frauen im gebärfähigen Alter, weil es teratogen wirkt. Jedenfalls im Tierversuch, also das heißt Frauen im gebärfähigen Alter, wenn man das machen wollen würde, das war ja noch so diese Ära vor den Antikörpern, dann muss man da wirklich sorgfältig aufklären und dafür sorgen, dass sie eine doppelte Kontrazeption haben und sowas alles. Also das war nicht so ganz einfach.
Und notfalls auch ein Schwangerschaftstest.
Ja, genau. Auch da sind depressive Störungen also vorbestehende depressive Störungen, muss man sehr mit Vorsicht das Ganze ausprobieren. Und Gewichtsreduktion ist unter Topiramat ein Thema, genauso wie Suizidalität. Die kann also vermehrt vorkommen. Genau, so Leberenzymerhöhungen, wo man dann eben, das kann man ja ganz gut monitoren, aber bei den anderen Sachen, naja, muss man so ein bisschen in engem Kontakt mit den PatientInnen bleiben, damit man das frühzeitig merkt. So, und du hattest jetzt die Frage gestellt.
Musst du nur ein Medikament aus der Substanzklasse oder musst du noch eine Kombination ausprobieren?
Ist wie immer, kommt drauf an. Also, wenn man erstmal für die episodische Migräne, wenn man episodisch therapieren will, hat der Hersteller von Erenumab vor, ich glaube, 2 Jahren da einen schönen Coup gelandet. Die haben nämlich eine Nachstudie nach ihrer Zulassungsstudie gemacht und haben einen derart hochgradigen Zusatznutzen für das Medikament im Vergleich zu den oralen Prophylaktika nachweisen können, dass der gemeinsame Bundesausschuss gesagt hat, oha, also da muss man natürlich dann den Zugang zu diesem Medikament, zu dem Erenumab erleichtern. Das heißt, die Voraussetzung ist, dass man nicht mehr 4 Substanzen ausprobiert, sondern nur noch eine. Wenn man also Erenumab erproben will, muss man eine orale Therapie vorher ausprobiert haben. Das gilt leider nicht für die anderen. Die haben dafür keine Studien nachgewiesen. Also es gibt erstmal ganz grundsätzlich für die Antikörper, sind wir schon bei den Antikörpern, ne? Also es gibt Erenumab, es gibt Fremanezumab, es gibt Galcarcinumab und Eptinezumab. Und Erenumab, Fremanezumab und Galcarcinumab werden per Autopen appliziert, spritzen die Patienten sich also selber. Und für Galcarcinumab und Fremanezumab gilt nach wie vor, wenn man das ausprobieren will, muss man alle 4 oralen Therapeutika entweder ausprobiert haben oder es müssen Kontraindikationen für deren Anwendung bestehen. Beim Eptinezumab ist das explizit nicht gefordert als Grundvoraussetzung, aber Eptinezumab muss als Infusion verabreicht werden. Das machen die nicht selber, dann müssen die dann in die Praxis kommen und dann wird das da als Kurzinfusion gegeben.
Und das wird auch nur alle 12 Wochen gegeben.
Genau, das wird nur alle 12 Wochen. Also die anderen drei, die Autopen-Spritzen, gibt man einmal im Monat, wobei es auch da Variationen gibt. Also Fremanezumab könnte man auch als Quartalsdosis, da werden also alle 3 Spritzen zu einem Termin gegeben. Das gibt es auch. Gibt es Studien, die einen besseren Effekt belegen.
Sieht so aus, zumindest von den Zahlen und der Wirksamkeitsspiegel.
Genau.
Sehen die noch. Also habe ich mich immer gefragt, warum sollte ich es einmal geben, dann würde ich lieber alle 3 Monate geben. Aber
gut. Naja, halt, du musst dann 3 Spritzen in deinen Oberschenkel setzen. Ne? Und also Erenumab gibt es in 2 Dosierungen, 70 und 140 Milligramm. Die anderen sind alle Standard, eine Fixdosis. Also Fremanezumab 225 Milligramm. Und Galcarcinumab habe ich ehrlich gesagt vergessen. Beim Galcarcinumab gibt man am Anfang auch eine Doppeldosis.
2 mal 120 Milligramm.
Und genau, dann also 120 zu Beginn, Milligramm. Genau, und dann geht es eben mit der Einfachdosis weiter, genau. Und beim Eptinezumab wird unterschieden zwischen 100 und 300 Milligramm. Da muss ich ehrlich sagen, auch da traue ich den Krankenkassen und ihren Regressabteilungen nicht so sehr. Also ich würde ganz grundsätzlich probiere ich immer alle 4 oralen Prophylaktika durch mit den PatientInnen und dann hat man hinterher freie Bahn und kann da machen, was man will.
Da reicht für dich rein von der Struktur auch schon die Kontraindikation. Wenn du eine gebärfreudige Patientin hast, ist
Topiramat
ist schon mal raus. Genau.
Und wenn du eine Depression dazu hat, ist Lunarezin gleich mit raus und so und dann.
Okay.
Ne, wenn ihr Asthma hat, dann würde ich
auch sagen. Also ausprobieren heißt für dich auch die anamnestische Klärung.
Klar, natürlich.
Genau, okay. Vielleicht noch einmal kurz. Die Antikörper, das sind auch wieder CGRP.
Das sind CGRP-Antikörper, genau.
Also wie die Gepante.
Richtig, und aber im Unterschied, muss man wieder zwei Klassen unterscheiden. Erenumab ist der einzige CGRP-Antikörper, der sich gegen den Rezeptor richtet, während die anderen, also Fremanezumab, Galcarcinumab und Eptinezumab, richten sich gegen den Liganden, gegen die Alpha- und die Beta-Untereinheit. Und damit verformen die anscheinend das CGRP eben so, dass das nicht mehr an den Rezeptor binden kann.
Das passt da nicht mehr ran.
Das passt da nicht mehr ran. Und wenn man jetzt zur chronischen Migräne, bei chronischer Migräne ist ja primär, sind ja keine Antikörper indiziert, sondern Onabotulinumtoxin A als Therapie, als prophylaktische Therapie. Wenn man aber Onabotulinumtoxin A, auch genannt Botox, das ist ja die Tempotaschentuch-Diskussion, wenn man das also verabreichen möchte, dann muss man aber als Voraussetzung alle 4 Therapien durchgenudelt haben. Oder sie müssen kontraindiziert sein. So, vorher gibt es kein Botox.
Und Botox muss ich mir wie vorstellen?
Es gibt die Pre-Empt-Studie.
Also rein praktisch, also wie machst du das?
Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also die Preempt-Studie, und deswegen heißt das das Schema, nachdem das appliziert wird, Preempt-Schema. Und das sind, grob überschlagen, glaube ich, 30 Punkte am Kopf, in die werden 5 Einheiten Botox gespritzt, wenn man das volle Schema durchzieht. Und dann hast du ungefähr 155 Einheiten gespritzt. Gesicht, temporal, okzipital, nuchal und entlang des Trapezmuskels.
Das klingt auch aufwendig.
Das ist auch aufwendig, und jetzt kommt der Witz an der Sache, es wird nicht vergütet.
Hm.
Also Chris, es muss über die schmerztherapeutische Beratungsziffer oder so ähnlich abarbeiten. Also das kriegst du nicht bezahlt.
So. Von der Krankenkasse, aber du lässt es dir von den Patienten bezahlen, oder?
Nee, ich mach das nicht.
Okay.
Ich weiß, da muss ich wieder sagen, da bin ich jetzt medizinrechtlich nicht genug drin. Es gibt ja Notwendigkeiten, du darfst ja eine Behandlung einem Patienten nicht vorenthalten, wenn du sie als indiziert ansiehst.
Ja. Aber darfst du sie auch ehrenamtlich zu deinen Kosten machen?
Ja, das ist dann der andere Punkt. Du darfst ja nicht eine Leistung anbieten, für die du
darfst du auch nicht, nee.
Ja. Also.
Bleibt offen.
Bleibt offen, die Frage.
Ja, im Zweifelsfall für den Patienten. So sehe ich das dann.
Genau, also das heißt, du spritzt irgendwas zwischen 155 plus und je nachdem, was der Patient dann sagt, wenn er sagt, oh, hier links temporal habe ich immer oder in der linken Kopfhälfte habe ich die Schmerzen, dann kannst du da halt nochmal weitere 30 Einheiten temporal verteilen, zum Beispiel. Oder, das habe ich von Kollegen gelernt, dass die dann sagen, du musst ja jetzt nicht, wenn einer frontal keine Kopfschmerzen hat, dann brauchst du den da auch keinen Botox hinzuspritzen. Aber was soll das da bringen? Es muss schon dahin, wo es weh tut.
Macht Sinn. Was kostet denn so 5 Einheiten? Oder was kostet?
Also ich kann ja sagen, die 200 Einheiten, die gibt's in 50, 100 und 200 Einheiten. Und die 200er Flasche kostet 800 und irgendwas. Oh, also es ist nicht günstig. Das ist auch halt eine teure Therapie. Das ist ja der Grund, warum die Krankenkassen auch sagen, wir hätten ganz gern, dass ihr hier mal diese oralen, die billigen Pfennigartikel erstmal probiert, bevor ihr anfangt, hier das ganze teure Zeug auszupacken. Das ist bei den Antikörpern ja genauso. Also Erenumab, achso, das kann ich nochmal kurz hinten anschieben. Erenumab, alle Antikörper, die es am Anfang gab, das waren die 3 Autopens, also Erenumab, Fremenizumab und Galcanezumab, die haben am Anfang Therapiekosten von 1200 Euro für 3 Spritzen verursacht, bummelig. Und dann hat ja der Hersteller von Erenumab diese Follow-up-Studie gezeigt, und dann hat also der GBA gesagt, oh, das darf man den Patienten nicht vorenthalten, aber dafür müsst ihr auch mit dem Preis runtergehen. Und das haben die dann auch gemacht, und deswegen kostet die 3er-Packung Erenumab nur noch 800 und ein bisschen paar zerdrückte irgendwie. Und die anderen sind immer noch bei 1200 Euro.
Ja, das ist auch der Grund, weswegen wir mit dem Erenumab anfangen müssen. Nur wenn das nicht wirkt, dann dürfen wir auch wechseln.
Ja, aber aber nur, wenn du vorher die oralen Therapien
hast. Ja, ja, klar.
Also
ja, klar.
Wenn du jetzt sagst, ja, ich mache nur eine orale Therapie, mach dann gleich Erenumab und das funktioniert aber alles nicht und ich will dann zu Fremenizumab, ja, dann musst du erstmal den Rest der oralen Therapie.
Um das zusammenzufassen, wenn ich also anfange, ich habe eine orale Therapie, habe ich versucht, beginne dann mit dem Erenumab, beginne ich dann und sehe da einen frustranten Therapieerfolg und möchte gerne wechseln.
Dann musst du erstmal.
Dann müsste ich theoretisch die anderen 3 Oralen nochmal ausprobieren.
Musst du erst machen. Mhm. Und das ist also psychologisch schwerer zu verkaufen, als wenn er sagt, passen Sie mal auf, wir müssen jetzt hier die ganzen oralen Dinger machen und dann geht's eventuell weiter.
Mhm. Deswegen bei deiner Strategie erst alle vier
Oralen und dann also ganz. Nicht so selten trifft man ja auf Leute, wo man dann sagen muss, also hier kontraindiziert, geht nicht. Dann bleiben noch 1-2 Sachen übrig, die probiert man dann aus, überprüft den Effekt mit dem Kopfschmerzkalender, mit dem gut geführten Kopfschmerzkalender und kann dann sagen, das funktioniert eben, entweder funktioniert es, Stichwort Beta-Blocker oder auch Amitriptylin oder Topiramat oder eben auch Flunarizin, wobei man Flunarizin nicht dauerhaft geben darf. Das muss man dann wieder irgendwann unterbrechen und das so. Aber es ist durchaus nicht so, als wäre das gar nicht wirksam. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man die früher dazu benutzt hat. Und wenn das aber alles nicht funktioniert, dann kannst du dich und die Oralen entweder ausprobiert hast oder sie halt nicht indiziert sind oder kontraindiziert sind, dann kannst du dich da austoben. Und die Kosten vom Eptinezumab sind auch ein bisschen günstiger, weil das Präparat nur 700 und ein bisschen was, glaube ich, kostet. Allerdings muss das ja auch gegeben werden. Das wiederum, dafür gibt es eine Abrechnungsziffer.
Die IV-Applikation.
Mhm.
Mhm, okay. Genau. Dann aber alle 12 Wochen.
Das machst du nur alle 12 Wochen, genau. Und bei Botox aber auch. Das machst du auch nur einmal in 3 Monaten. Das machst du nicht, auch nicht jeden Monat. Jetzt haben wir die CGRP-Antikörper auch schon mal abgearbeitet. Ich kann noch mal ganz kurz noch mal darauf abheben, wo wir bei den nicht-medikamentösen Sachen waren. Das, was man nicht machen sollte, das steht auch übrigens hübsch in der Leitlinie nachzulesen, weil nachweislich unwirksam irgendwelche Piercings, Homöopathie, irgendwelche Spezialdiäten, Augenlaser, Akupunktur, Chiropraxis, also wenn da irgendwie wirklich an der HWS rumgerenkt wird, irgendwelche Schlangengifte oder Spinnengifte oder irgend sowas, fällt mir auch kein guter Grund ein. Da gibt es nicht nur keine Evidenz, das ist einfach nur Blödsinn. Und mein persönlicher Favorit ist ja Korrugatorchirurgie. Wenn man also sagt, der Zornesfaltenmuskel im Gesicht, der wird durchgeschnitten und dann kann da nichts mehr entstehen. Das ist halt so eine monokausale Ansicht und eine monokausale Therapie, die im Extremfall damit endet, dass Leute eben nicht nur 7 Migräneattacken im Monat, sondern einen dauerhaften neuropathischen Kopfschmerz haben, weil da eben die Nervenendigungen durchtrennt werden. Also der Nervus supraorbitalis, der dann da seine Äste aufspannt, kaputt geschnitten wird, also sollte man nicht machen.
Hm. Du hast ja noch den hohen Stellenwert der nicht-medikamentösen Ansätze gesagt. Im Leistungssport, Ausdauersport hattest du ja schon alles einmal erwähnt. Wie siehst du denn da den Stellenwert der Patientenedukation bezüglich der Erkrankung?
Oh, das ist relevant, gerade im Hinblick auf Edukation ist ja immer grundsätzlich wichtig und gut. Und im Hinblick auf Vermeidung von Übergebrauchskopfschmerzen ist das wichtig. Es gibt skandinavische Studien, die gezeigt haben, dass man durch Edukation das effektiv verhindern kann. Also das heißt, die haben ist ja nun auch ein eher ländlich geprägtes Land, bis auf ein paar Städte, und die haben halt dann angefangen, da Leute auf dem Land irgendwo anzurufen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber sie haben festgestellt, es gab doch nicht ganz wenig Leute, die eben zur Behandlung ihrer Kopfschmerzen da regelmäßig Medikamente genommen haben. Dann haben sie die darüber aufgeklärt, dass das keine so tolle Idee ist, Stichwort Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Und dann haben sie ein Follow-up gemacht, weiß ich, ein halbes Jahr später oder irgend sowas, und war also der Medikamentengebrauch deutlich gesunken, aber auch der Kopfschmerz war dann deutlich gesunken. Also die Anzahl von denjenigen, die Kopfschmerzen angegeben haben. Also deswegen ist Edukation ganz wichtig, und es hat auch was natürlich mit Therapie-Compliance zu tun. Die Leute wissen, was habe ich für eine Erkrankung, was kann ich tun, wie sind die Spielregeln, woran muss ich mich halten, und wenn sie dann im Idealfall noch feststellen, das bringt was, dann bleiben sie auch dabei.
Da gibt es ja auch so die 10-20-Regel als sage ich mal, Alltagshilfe für die Patienten. Kannst du dazu nochmal kurz was sagen?
Genau, also beim Umgang mit Medikamenten 10-20-Regel. 10 Tage dürfen Medikamente genommen werden, 20 müssen medikamentenfrei sein.
Innerhalb welches Zeitraums?
Pro Monat.
Okay.
So, und wenn man das, ich meine, wenn man jetzt mal einen einzelnen Monat dort, wo man da 11-mal Medikamente nimmt, dann fällt die Welt nicht zusammen, aber man sollte schon gucken, dass man die Regel einhält. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Man könnte das noch ein bisschen ausschmücken und es als 2-3-10-Regel beschreiben. Das heißt also, die Verwendung insbesondere von Triptanen 2-mal pro Tag an maximal 3 aufeinanderfolgenden Tagen, aber höchstens 10-mal im Monat. Und eine weitere Regel so für die Verordner ist, um Medikamentenübergebrauch, gerade von Triptanen, zu unterbinden, ist nicht nur die Verwendung des Kopfschmerzkalenders, denn wenn die Leute das erstmal machen, merken sie erst, oh, wie oft haben sie wirklich Kopfschmerzen und wie oft nehmen sie Medikamente. Da erschrecken die teilweise ein bisschen. Und damit das schön stringent bleibt, sollte man sich darauf einigen, dass Triptane ausschließlich aus einer Hand verordnet werden. Damit die dann nicht heute beim Hausarzt und morgen beim Neurologen und übermorgen beim Schmerztherapeuten, und dann werden da massig Triptane eingeworfen. Ich meine, die können sich das natürlich immer noch frei in der Apotheke kaufen, aber wenn das Prinzip einmal verstanden wird und die dort alle mitmachen, dann funktioniert das gut.
Ich hätte noch, sofern mir Jan-Peer da nicht widerspricht, ich hätte noch eine Abschlussfrage, weil du ja schon gesagt hast, wir sind zeitlich ganz schön fortgeschritten.
Abschlussfrage klingt jetzt sehr gut.
Was würdest du dir für die Zukunft der Migränebehandlung wünschen?
Also ich würde ja zusammenfassend immer empfehlen, dass man strukturiert arbeitet. Man kann sich sehr gut die Leitlinie der DGN, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, zur Migränebehandlung vornehmen. Da steht ganz gut drin, was es gibt, was ist vernünftig, was sollte man machen, was sollte man bleiben lassen. Und wenn man auf diesem Weg Patientinnen und Patienten mitnimmt und denen ein strukturiertes Therapiekonzept bietet, bleiben die auch dabei. Und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen stringenter umgesetzt wird, dass das verbreiteter wird, dass das Wissen darüber, nicht nur, dass es die Leitlinie gibt, sondern auch über das Krankheitsbild selber und wie stark das Leute beeinträchtigen kann, dass das halt nicht alles nur irgendwie Sensibelchen und Drückeberger sind, sondern dass Migräne halt eine richtig schlimme neurologische Schmerzerkrankung ist. Das ist, würde ich mir zum einen wünschen und zum anderen würde ich mir natürlich wünschen, dass wir etwas weniger Restriktionen bei der Auswahl der Medikation haben. Also die PatientInnen da erstmal durch 4 orale Therapien durchzuführen, das dauert auch eine Weile, wenn ich eigentlich davon überzeugt bin, dass Antikörper, die ja in der Branche, sagen wir mal, als Gamechanger, wenn man das, wenn dieser Anglizismus mal erlaubt ist, wahrgenommen werden, dass ich da erst ein halbes, dreiviertel Jahr warten muss, bis ich das benutzen kann. Das kollidiert manchmal schon mit meinem Bewusstsein für medizinische Ethik. Also da würde ich mir etwas mehr Freiheit wünschen.
Schönes Schlusswort, oder? Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Till, vielen Dank für diesen wirklich umfangreichen Einblick in das Krankheitsbild der Migräne und auch deine Tätigkeit, wie du täglich damit umgehst. Ganz, ganz toll. Herzlichen Dank. An dieser Stelle möchte ich auch noch an unsere gemeinsame frühere Folge, nämlich über das TENS, nochmal erinnern.
Ich sehe euch noch mit dem TENS-Wert auf dem Kopf vor mir sitzen.
Ja, das war sehr schön. Also es ist auf jeden Fall hörenswert und das findet ihr sozusagen den Link bei uns auch in den Shownotes und natürlich auf jeder gängigen Podcast-Plattform könnt ihr auch diese Folge runterladen.
Schön, dass du das sagst. Übrigens kann man auch TENS-Geräte benutzen zur Behandlung von Migräne.
Das haben wir gar nicht besprochen.
Geht auch. Also ja. Da kann man sich schnell nochmal informieren.
Wir haben das REN-System auch gar nicht besprochen.
Man kann ganze Kongresse und wochenweise mit dem Thema füllen.
Wir haben auch kein TEMS-Gerät besprochen. Ja. Magnet. Naja, das ist jetzt viel zu weit. Also vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Wie immer freuen wir uns natürlich auf Feedback und Themenwünsche aus dem Auditorium. Also wenn da Wünsche bestehen, zögert nicht, uns anzuschreiben, anzumailen. Wir sind froh und dankbar über jeden Hinweis, den wir aus der werten Hörerschaft bekommen.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Wir freuen uns auf den nächsten ersten Donnerstag im Monat ab 6 Uhr. Neue Podcast-Folge. Tja, bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.